Liebe Gemeinde, ich möchte einen Wunsch der Predigt voranstellen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, denn es geht in der Predigt um den Sonntag, genauer um den siebenten Tag in der Woche, um den Sabbat. Der Predigttext, den ich vorlesen möchte, steht im Markus-Evangelium im zweiten Kapitel, die Verse 23 bis 28. Dort steht geschrieben: Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging, Jesus, und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ähren abzupflücken, und die Pharisäer sagten zu ihm: Sieh, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist? Und Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging zur Zeit Abiatars, des hohen Priesters, und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch denen gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Vor 99 Jahren fanden in London Olympische Spiele statt. Und einer der Sportler sorgte damals für Aufsehen. Es war ein Hürdenläufer namens Forrest C. Smithson. Er protestierte dagegen, dass am Sabbat Wettkämpfe stattfanden. Und um dieser Forderung Ausdruck zu verleihen, lief er in seinem Wettkampf mit der Bibel an der Hand. Und zum Erstaunen vieler gewann er sogar den Wettkampf. Allerdings konnte er die Wettkämpfe am Sabbat nicht verhindern. Es war ein spektakulärer Auftritt damals, der zeigt, dass es nicht nur die Pharisäer waren vor 2000 Jahren, die sich für die Einhaltung des Sabbats stark gemacht hatten, die darum kämpften. Doch wie in manch anderer Geschichte in der Bibel werden die Pharisäer auch hier von Jesus zurechtgewiesen. Und es fällt uns modernen Menschen heute leicht, über diese als erzkonservativ geltenden Leute herzuziehen. Dabei sollten wir versuchen, diese Menschen einfach zu verstehen, was die Hintergründe waren, warum sie so dachten. Und das wollen wir mal versuchen. Wir wollen versuchen, uns hineinzuversetzen in das Denken der Pharisäer. Wie kommen sie nur darauf, dass das Abpflücken von Körnern auf dem Feld am Sabbat verboten ist? Was bedeutet überhaupt der Begriff Sabbat? Sabbat heißt ins Deutsche übersetzt sinngemäß Ruhepause. Erstmalig erwähnt wird dieser Begriff im Zusammenhang mit der Schöpfungsgeschichte. Die Schöpfungsgeschichte endet ja im ersten Buch Mose im zweiten Kapitel mit den Worten: Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Konkret wird es für die Menschen in den 10 Geboten im zweiten Buch Mose im 20. Kapitel. Dort steht: Gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht deinen Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was drinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Dieser Tag war von alters her für das Volk Israel ein besonderer Tag. Und ein ganz besonderes Erlebnis hatte dieses Volk, als es nach der Flucht aus Ägypten in der Wüste umherwanderte und von Gott mit Manna versorgt wurde. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 16, steht diese Geschichte. Dort steht: Sie, das Volk, sammelten aber alle Morgen, so viel ein jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und am sechsten Tage sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei Krüge voll für einen. Und alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin und verkündeten es Mose. Und er sprach zu ihnen, das ist's, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Und sie legten es beiseite bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend und war auch kein Wurm drin. Da sprach Mose, esst dies heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet heute nichts finden auf dem Felde. Sechs Tage sollt ihr sammeln, aber der siebente Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein. Aber am siebenten Tag gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln, und fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben. Darum gibt er euch am sechsten Tag für zwei Tage Brot. So bleibe nun ein jeder, wo er ist, und niemand verlasse seinen Wohnplatz am siebenten Tage. Also ruhte das Volk am siebenten Tage. Diese Menschen damals machten die Erfahrung, dass es nicht nur unnötig, sondern sogar sinnlos war, am Sabbat Manna zu sammeln, am Sabbat zu ernten. Und dieser Gedanke ist ganz wichtig für unsere Geschichte, denn möglicherweise stand genau diese Situation den Pharisäern vor Augen, als die Jünger die Ehren abreißen wollten. Es ist also keine bloße Schikane, dass die Pharisäer das Ehrenraufen der Jünger anprangerten, sondern es war ihr Bestreben, das Sabbatgebot strikt zu befolgen. Woher aber wussten die Juden denn, was am Sabbat erlaubt war und was nicht erlaubt war? Es gibt ein jüdisches Lehrbuch, den Talmud, ist sehr dick, noch dicker als die Bibel, der dem jüdischen Volk praktisch eine Anweisung auch für diese Dinge am Sabbat gibt. Und dort steht, dass all das, was eine neue Situation schafft, am Sabbat nicht erlaubt ist. Also jeder Eingriff in die Natur, zum Beispiel Feuer machen, war nicht erlaubt. Aber auch das Benutzen von Werkzeugen, auch kaufen, verkaufen, ein Eigentumswechsel war nicht erlaubt. Ja, nicht einmal das Berühren von Geld war erlaubt. Somit ist das Abreißen eines Grashalmes oder einer Getreideähre laut jüdischem Gesetz am Sabbat nicht erlaubt. Also sind die Pharisäer in unserer Geschichte im Grunde im Recht. Aber trotzdem werden sie von Jesus zurechtgewiesen. Statt seine Jünger anzuweisen, die Getreidehalme in Ruhe zu lassen, verteidigt er seine Jünger. Vom Theologen Karl Barth ist eine Geschichte überliefert worden. Er sagte, an der Nordseeküste gab es einmal eine heftige Sturmflut. Der Deich drohte zu brechen. Man müsste ihn dringend verstärken, doch es ist Sonntag. Die kleine Dorfgemeinde ist streng protestantisch. Der Pfarrer ruft seinen Kirchenvorstand zusammen, er möchte ihnen eine Brücke bauen und verweist auf Jesus, wie er auch das Sabbatgebot übertreten hatte, und er verweist auch auf unseren Bibeltext. Da meldet sich ein älterer Kirchenvorsteher zu Wort und sagt, Herr Pfarrer, ich muss es endlich einmal sagen, die Frage beschäftigt mich schon lange, ist unser Herr Jesus nicht manchmal etwas sehr liberal gewesen? Wir schmunzeln über diese Geschichte, aber der Kirchenvorsteher wirft hier eine interessante Frage auf. Gilt denn das Sabbatgebot für Jesus und für die Jünger nicht? Jesus selbst antwortet ja auf diese Frage, ohne dass sie ihm gestellt wurde, im Matthäusevangelium im 5. Kapitel, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also es ist nicht das Ansinnen Jesu, die Gebote abzuschaffen. Aber was ist es dann, das ihn veranlasste, das Übertreten eines Gebotes nicht zu verurteilen? Ein Schlüssel zur Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs ist ein Vers aus dem Buch des Propheten Hesekiel im 36. Kapitel. Dort steht: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ein neues Herz will Gott uns Menschen geben. Kein steinernes, das gefühllos nur in festgelegten Bahnen denkt, sondern ein fleischernes, ein menschliches Herz. Ein Herz, das unsere Sichtweise auf das Gesetz ändert. Da ist dieses Gesetz nicht mehr nur eine höchstrichterliche Vorgabe, die uns einengt und uns unfrei macht. Nein, Jesus blickt über dieses Gesetz hinaus und fordert uns auf, zu prüfen, wozu denn dieses Gesetz eigentlich dient. Er sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht worden, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Damit verliert ein Gesetz seine gefühlte absolute Macht über uns Menschen, die uns einengt und vielleicht auch Angst macht, und wird stattdessen für uns zu einer Orientierungshilfe. Nun, wir haben uns die Standpunkte der Pharisäer und von Jesus angeschaut. Aber was ist denn mit den Jüngern? Am Sabbat versammelten sich ja in Israel die Familien, um miteinander zu feiern und das miteinander zu verspeisen, was die Frauen am Tag vor dem Sabbat zubereitet hatten. Nun wollen wir uns mal in die Jünger hineinversetzen. Sie waren ja unterwegs. Sie waren nicht zu Hause. Und sie hatten auch keine Frauen dabei, die an das Essen gedacht hätten. Es ist eigentlich ganz logisch, dass sie irgendwann Hunger bekommen. Und dass dann Jesus auch noch ausgerechnet durch Getreidefelder mit ihnen wandert. Das ist ganz schön viel. Und wer kann da eigentlich widerstehen? Die Jünger, die konnten es nicht. Und schon ging der Ärger los. Doch statt der erwarteten Standpauke erfahren die Jünger, dass schon ihr berühmtester König, der König David, in einer ähnlichen Situation auch etwas Unerlaubtes tat. Er aß die Schaubrote, die ja im Tempel auf einem Opfertisch lagen und eigentlich nur am Sabbat ausgetauscht wurden durch neue Brote und nur von den Priestern selber gegessen werden durften. Ja, warum tat das David? Es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Er hatte großen Hunger. Wie auch die Jünger, die im Feld Getreidekörner abrissen. Weil sie vielleicht andernfalls einen körperlichen Schaden erlitten hätten, haben sie dieses Gebot übertreten. Und diese Notsituation berechtigt die Jünger offensichtlich laut ihres Herrn Jesus zu dieser Übertretung. Man kann also ganz allgemein sagen, dass die Gebote dem Menschen dienen sollen. Bedroht die Einhaltung eines Gebots menschliches Leben, dann gibt es die Erlaubnis, ein Gebot auch mal zu übertreten. So weit, so gut also. Für das Volk Israel ist dies eine wichtige Erkenntnis. Aber was fangen wir modernen Menschen im 21. Jahrhundert weit weg von Israel damit ab? Welche Bedeutung hat das Sabbatgebot für uns heute? Zunächst einmal fällt auf, dass wir uns hier am Sonntag versammeln, nicht am Sabbat, dem eigentlichen siebenten Tag der Woche. Aber darum will ich nicht streiten, das haben Theologen getan und ich will mich da jetzt nicht reinhängen. Es ist der siebente Tag für uns. Aber es regt sich ja auch kein Mensch auf, wenn jemand am Sonntag an einem Getreidefeld vorbeigeht und Ehren abreißt. Oder wer verzichtet denn von uns freiwillig darauf, wenn er zum Gottesdienst geht, das Auto mitzunehmen oder mit der Bahn zu fahren Oder wer verzichtet darauf, sein Essen mit elektrischen Küchengeräten zuzubereiten? Ist doch ganz normal. Selbst Sport am Sonntag ist was ganz Normales für uns. Ja, hat denn dieser Sabbatgedanke dann überhaupt eine Bedeutung für uns? Es stellt sich doch ganz allgemein für uns die Frage, was nützt es eigentlich, jeden siebenten Tag in der Woche einen Ruhetag einzulegen? Unsere Gesellschaft entwickelt sich doch immer mehr zu einer 24/7-Gesellschaft. 24 Stunden am Tag und das sieben Tage die Woche sind schon viele Dinge verfügbar. Vorerst überwiegend im Internet, aber ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Ladenöffnungszeiten ganz freigegeben werden und wir rund um die Uhr Geschäfte tätigen können. Der Sonntag als Ruhetag, das wirkt für viele Menschen heute als störend. Wir sind viel zu sehr beschäftigt, haben eigentlich gar keine Zeit. Was könnte man am Sonntag nicht alles noch machen? Der Sonntag ist doch viel zu schade, um zu ruhen. Ausruhen kann man doch immer noch später, andermal. Im Moment habe ich gar keine Zeit. Einer, der so dachte, war der wohl bekannteste deutsche Filmregisseur, Rainer Werner Fassbinder. Und wie kaum ein anderer in seinem Geschäft arbeitete er sehr hart, wurde durch sein Filmschaffen weltberühmt. Aber sein Lebenswandel war alles andere als weltberühmt. Er gönnte seinem Körper kaum Schlaf. Und er prägte den Ausspruch, schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Und das wurde für ihn traurige Realität. Also er putschte sich selber mit Drogen, mit Medikamenten, mit Zigaretten immer wieder auf, sodass sein Körper immer wach bleiben musste. Und er war gerade mal 37 Jahre alt, als sein Körper verbraucht war, aufgab, als sein Herz stehen blieb. Ein rastloses Leben ist bald verbraucht. Und viele Menschen übersehen heute, dass zum Leben nicht nur die Anspannung, der Stress gehört, sondern eben auch die Entspannung. Aber schauen wir uns einfach in unserer Natur, in unserer Umwelt um. Da gibt es viele Prozesse, die nach diesem Prinzip funktionieren. Im Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Ein Ackerboden zum Beispiel, der immer nur bebaut wird, Jahr für Jahr, hat irgendwann nicht mehr genug Nährstoffe, um die Pflanzen, die darauf wachsen sollen, zu versorgen. Oder ein anderes Beispiel. Vielleicht können sich einige noch daran erinnern, dass es mal Armbanduhren gab, die keine Batterie hatten, sondern die man aufziehen musste. Und wenn man das mal vergaß, dann blieb die Uhr stehen. Es war eine vielleicht scheinbar lästige Pflichtübung, jeden Tag die Uhr aufzuziehen. Hätte man die nicht aufgezogen lassen können, festhalten können? Was wäre passiert? Sie wäre auch stehen geblieben. Man kann eine Uhr nicht nur aufziehen, man muss sie auch gehen lassen, man muss die Feder entspannen lassen. Die Zeit der Ruhe, die Zeit der Entspannung ist eben keine vergeudete Zeit. Es ist eine lebenswichtige Zeit, auch oder gerade auch für uns Menschen, sind Zeiten der Entspannung überlebenswichtig. Und dieser Sonntag soll so eine Zeit der Entspannung sein. Wie wichtig ist es uns, an diesem Tag Zeit zu haben, um zu entspannen? Wie wichtig ist es uns, uns aufhalten zu lassen von der Hektik des sonstigen Alltags und zur Ruhe zu kommen? Ein Sprichwort lautet, der Sonntag ist eine Insel der Ruhe und Erholung im aufgewühlten Meer des Alltags. Ein schönes Bild, aber wie heilig ist uns dieser Tag? Erleben wir den Sonntag als Belastung, weil wir uns zwingen müssen, zur Ruhe zu kommen und das eigentlich gar nicht wollen? Oder erleben wir diesen Tag als Geschenk, als Angebot, das uns das Recht gibt, ganz ohne schlechtes Gewissen zu haben, einen Tag aus der Alltagshektik auszusteigen und diesen Tag einfach zu genießen? Was fällt euch ein, wenn ihr an die alten Griechen denkt? Berühmte Philosophen, Mathematiker, Demokratie. Ja, Demokratie gab es im alten Griechenland und die wird gerne gerühmt. und sie brachte diesem Volk Wohlstand und Fortschritt. Aber weniger bekannt ist die Tatsache, dass dieser Wohlstand durch die unmenschliche Ausbeutung von vielen Sklaven gesichert wurde. Menschen, die rund um die Uhr jeden Tag für ihre Herren schuften mussten. Und es hat von diesen Sklaven keiner länger als 3 Jahre dieser Zeit überlebt. Dabei gab es schon 600 Jahre früher im Israel für alle Sklaven, sogar für alle Tiere, einmal in der Woche einen Tag frei, den Sabbat. Auch wenn das Sabbatgesetz in seiner Strenge, wie es damals festgelegt war, für heute für viele nicht mehr akzeptabel ist, war es doch damals das humanste Recht auf Erden überhaupt. Das Sabbatgebot ist ein Angebot Gottes an uns Menschen, zur Ruhe zu kommen. Das ist der Sinn dieses Gebotes. Aber, und das haben wir gelernt, dieses Gebot darf nicht dazu führen, dass Menschen durch stures Einhalten dieses Gebotes zu Schaden kommen. Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen. Ich möchte diesen Satz noch ein bisschen erweitern. Die Gebote sind um der Menschen willen geschaffen worden. Denn es geht hier nicht einzig und allein um die Frage, wie wir mit dem Sabbat umgehen, sondern darum, wie wir mit Gesetzen überhaupt umgehen. Gesetze oder auch Regeln ermöglichen ja erst das Zusammenleben von Menschen und setzen Grenzen zu unserem und zum Schutz anderer Menschen, zum Beispiel im Straßenverkehr. Es ist gut, dass der Verkehr auf den Straßen durch Schilder und Vorfahrtsregeln geregelt ist. Jedes Verkehrsschild hat seinen Sinn, zum Beispiel, dass ich eine Einbahnstraße nur in einer Richtung befahren darf. Und wir tun gut daran, wenn wir uns an solche Regeln halten, damit niemand zu Schaden kommt. Was aber, wenn in dieser Straße ein Mensch schwer erkrankt, zum Beispiel, und der Notarztwagen gerufen werden muss, pochen wir dann darauf, dass dieser Wagen die StVO einhält, auch wenn er durch falsches Befahren dieser Straße schneller bei dem Patienten sein könnte? Ich glaube, wir müssen für diesen Ausnahmefall nicht die StVO umschreiben, um Verständnis dafür zu haben, dass hier ein Gesetz übertreten werden darf. Aber auch hier ist es unsere Sichtweise auf dieses Gesetz, auf die es ankommt. Und damit verbunden die Frage, ist das Befolgen dieses Gesetzes in diesem konkreten Fall das Beste für alle Betroffenen? In den meisten Fällen werden wir das bejahen. Aber es gibt eben bestimmte Situationen, in denen wäre die Einhaltung eines Gesetzes einfach nur unmenschlich. Jesus mutet uns in unserem Bibeltext zu, eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung darüber, wie wir halt mit dem Sabbat umgehen. Natürlich ist es einfacher, stur, immer und ohne Rücksicht auf die Verluste, auf die Einhaltung der Gesetze zu pochen. Da muss man nicht erst nachdenken, da ist ja alles klar. Aber dann werden wir zu Knechten des Gesetzes. Rückfragen sind nicht erlaubt. Unsere Tochter Michaela hatte vor ein paar Jahren eine Phase, in der sie immer dann, wenn wir mal nach dem Warum bei ihr gefragt haben, sagte, na weil halt. Sie machte sich überhaupt keine Mühe nachzudenken, ja, warum hat sie denn das gemacht? Und diese Antwort hat mich manchmal auf die Palme gebracht. Und ich bin froh, dass sie diese Phase heute nicht mehr hat. Aber ich denke, wir als Erwachsene müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht auch so verhalten. Dass wir zum Beispiel in der Erziehung unserer Kinder, wenn sie halt eine Frage haben, warum ein Kind 7:30 abends ins Bett muss, und wenn wir dann einfach sagen, das ist halt so, dann ist das für die Kinder nicht nachvollziehbar. Ich möchte den Bogen noch etwas weiter spannen. Wie halten wir es mit unserem Verständnis für strittige Bibelstellen? Lassen wir Rückfragen zu? Oder argumentieren wir mit den Worten, das steht halt so in der Bibel? Sind wir offen für neue Erkenntnisse oder beharren wir auf unserem Standpunkt? Sicher, auch innerhalb einer Gemeinde muss es verbindliche Regeln geben. Es müssen Beschlüsse gefasst werden. Wovon lassen wir uns dabei leiden? Gleichen wir da eher den Pharisäern, die streng auf die Einhaltung biblischer und auch selbstdefinierter Vorschriften pochen? Oder lassen wir uns ein auf die Frage, ob das Festhalten an einer bestimmten Regel den betroffenen Menschen wirklich zum Besten dient? Jesus fordert uns in dieser Geschichte heraus, darüber nachzudenken, unsere eingefahrenen Prinzipien zu hinterfragen. Das ist gewiss nicht der leichtere Weg, aber es ist der spannendere, weil er uns die Augen öffnet für neue Möglichkeiten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einmal einen schönen Sonntag und auch, dass ihr diesen Sonntag entdeckt, nicht als Tag der Belastung, sondern als Tag der Ruhe und als Tag der Möglichkeiten. Amen.